Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Dr. Holthoff-Fördner, Herrn Professor Butte, aber auch bei meinem alten Schulfreund Professor Markus, der diesen Kontakt heute hergestellt hat. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich bewundere Sie maßlos, dass Sie an einem solchen Abend zu einem so schwierigen Thema in so großer Zahl hier hingekommen sind. Das freut mich natürlich, weil es ja auch ein gewisses Interesse vielleicht an unserer Arbeit dokumentiert und daran, wie die Arbeit des Bundeskartellamtes gerade in diesem schwierigen Gesundheitsbereich aussieht. Ja, wie viel Markt verträgt die Gesundheit? Das ist sicher ein sehr spannendes und aus unserer Sicht hochaktuelles Thema, weil das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das Kartellgesetz, das Grundlage unserer Arbeit ist, wird gerade novelliert zum 8. Mal seit 1958. Also Sie können schon sehen, dass es sich um eine fundamentale Novellierung handelt. Und diesmal geht der Gesetzgeber aus meiner Sicht einen vielleicht ganz besonderen Schritt. Er ist nämlich dabei, die gesetzliche Krankenversicherung in den Bereich des Kartellrechts einzubeziehen. Also mit anderen Worten, insbesondere die gesetzlichen Krankenkassen. Ein hochumstrittener Schritt. Die Opposition opponiert heftig gegen diesen Schritt. Aber man muss sagen, auch innerhalb der Koalition ist dieser Schritt nicht unumstritten. Und ich persönlich habe eigentlich in den letzten Monaten viel Arbeit in vielen Gremien darauf verwandt, zu erklären, inwieweit der Wettbewerb der Gesundheit auch gut tun kann und was das eigentlich für einen Sinn macht, hier mehr Wettbewerb zu installieren. Ich will mit Ihnen heute Abend jetzt kein Seminar über Kartellrecht und Gesundheitspolitik machen. Ich will vielleicht mit Ihnen so ein bisschen anfangen, damit in einem Exkurs nochmal darauf zurückzukommen, was bedeutet eigentlich der Wettbewerb für unsere Wirtschaftsverfassung? Ich finde, das muss man sich immer mal wieder klar machen, wenn man verstehen will, was das eigentlich heißt, Wettbewerb im Gesundheitswesen. Ich will das auch klar machen anhand von einigen Fällen und anhand von einigen Vorgängen, die ganz bewusst außerhalb der Gesundheit liegen, damit Sie das auch besser verstehen. Denn Kartellrecht ist keine leichte Materie und auch Gesundheit ist keine leichte Materie. Also wenn ich gleich mal über Feuerwehrautos berichte oder vielleicht auch über Schienen, wundern Sie sich nicht, ich komme immer wieder zur Gesundheit zurück. Was bedeutet also eigentlich Wettbewerb in der deutschen Wirtschaftsverfassung? Was ist sein Nutzen? Warum soll Wettbewerb eigentlich besser sein als Regulierung? Und Regulierung haben wir im Gesundheitswesen ja nun. Vielleicht fangen wir mal ganz her an, wo steht Deutschland eigentlich im Moment? Wenn Sie sehen, wie Deutschland im Moment im internationalen Vergleich hier in Europa so ein bisschen eine Insel der Seligen darstellt, dann hat das ja sicherlich auch sehr viel damit zu tun, dass die Unternehmen in Deutschland im Moment auch im Weltmaßstab besonders wettbewerbsfähig sind, insbesondere auch im Vergleich zu den europäischen Ländern. Die Marktwirtschaft mit ihrem Grundbekenntnis zum freien Wettbewerb ist vielleicht nicht vollkommen. Und Umfragen in der Bevölkerung belegen immer wieder, dass da auch so eine Grundskepsis ist. Es ist immerhin 2/3 der Bevölkerung sagen, dass die Marktwirtschaft nicht das optimale Wirtschaftssystem ist. Ich persönlich fühle mich dann immer so ein bisschen an Churchill erinnert, und zwar seine Aussage über die Demokratie. Ich zitiere die jetzt nochmal, weil ich die so schön finde. No one pretends that democracy is perfect or all wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time. Das ist das Originalzitat von Churchill zur Demokratie. Und ich fand immer, dass man das auch nahtlos eigentlich auf die Marktwirtschaft und auf den Wettbewerb übertragen kann. Marktwirtschaft und Wettbewerb haben natürlich eine wirtschaftliche Komponente. Wettbewerb sorgt für qualitativ hochwertige Produkte, für Innovation, für niedrige Preise. Aber Wettbewerb und Demokratie haben ja auch im ordnungspolitischen Leitbild eine freiheitssichernde Funktion. Beide, Demokratie wie Wettbewerb, sind Mechanismen zur Begrenzung von Macht. Neben der wirtschaftlichen hat eben auch der Wettbewerb diese politische Dimension. Demokratie begrenzt die Macht auf Zeit. Sie wird verliehen, sie wird effizient kontrolliert, diese politische Macht durch rechtsstaatlich verfasste und regelmäßig abgehaltene Wahlen. Wirtschaftliche Macht braucht ebenfalls Begrenzung und braucht auch Kontrolle. Denn wirtschaftliche Macht kann in politische Macht münden und sie kann ebenso wie politische Macht auch missbraucht werden. Und diese Kontrollfunktion, die in der Politik die Demokratie wahrnimmt, die nimmt in der Wirtschaft der Wettbewerb nach. Denn der Wettbewerb begrenzt den Verhaltensspielraum der Unternehmen. Er verhindert, dass Unternehmen zu mächtig werden. Er verhindert, dass sie zu großen Einfluss auf die Politik bekommen. Und er verhindert auch, dass die marktmächtigen Unternehmen gar nicht erst entstehen und dass sie ihre Marktmacht gegenüber ihren Kunden nicht missbrauchen können. Also der Wettbewerb ist für mich in der Wirtschaft eigentlich immer das direkte Pendant gewesen zur Demokratie in der Politik. Und im Wirtschaftsgefüge sorgt eben der Wettbewerb, wie Adam Smith, der große Ökonom, es mal skizziert hat, als unsichtbare Hand für eine Selbstregulierung der Märkte und sorgt so eben automatisch für preiswerte und qualitativ hochwertige Produkte und für Effizienz und Innovation. Regulierung durch den Staat dagegen ist aus meiner Sicht immer unvollkommen. Sie sehen das im Moment auch sehr schön in der Praxis, wenn Sie sich die viel zitierte Energiewende anschauen. Hier haben Sie einen Markt, der vom Staat im Moment geplant wird. Was ist das Ergebnis? Die Photovoltaik wird doppelt so schnell ausgebaut, wie der Staat es geplant hatte. Notwendige Kraftwerke, die der Staat auch eingeplant hatte, werden im Moment nicht gebaut, weil sie sich nicht mehr rentieren und die Kosten explodieren. Alles das ist nicht besonders ungewöhnlich, wenn Politiker und Beamte sich aufmachen, Märkte zu planen. Im Gesundheitswesen ist das gar nicht so anders, wenngleich ich einräume, da ist die Regulierung ungleich besser gelungen aus meiner Sicht. Aber auch hier finden wir eine Durchregulierung. Trotzdem laufen die Kosten davon. Ein Kostendämpfungsgesetz folgt dem nächsten. Die Akteure im Gesundheitsmarkt sind trotzdem immer schneller und immer erfindungsreicher als die Politik. Und da der Wettbewerb in den normalen Bereichen, sag ich mal, wie Autos oder Stahl so gut funktioniert, gibt es auch in der Politik natürlicherweise immer wieder das Bestreben, auch die unsichtbare Hand des Wettbewerbs in der Gesundheit wirken zu lassen und so quasi automatisch für niedrige Preise, aber auch gute Produkte, in diesem Fall Dienstleistungen, Sorge zu tragen. Wettbewerb ist also ein wirtschaftlicher und politischer Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft und es liegt nahe, ihn auch in der Gesundheit wirken zu lassen. Nicht umsonst wird unser Gesetz, die Grundlage, auf der wir arbeiten, das Kartellgesetz, auch immer wieder als Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft bezeichnet, also ganz bewusst in die Nähe von Verfassungsrang gerückt. Gesundheit allerdings, ich habe es schon angedeutet, ist nun mal kein Gut wie Autos, wie Stahl. Es weist Besonderheiten auf, die auch eine Sonderbehandlung rechtfertigen. Und deswegen ist in der Gesundheitspolitik oder ist der Gesundheitsmarkt immer von weiten Teilen des Wettbewerbsrechts ausgenommen gewesen. Und ich glaube, alle, die hier im Raum sind, und das schließt mich ganz bewusst ein, hätten ein gewisses Unwohlsein bei einer rein unternehmerischen Betrachtung der Gesundheit. Der Eid des Hippokrates stellt die Schutzbedürftigkeit der Kranken in den Vordergrund. Der Zugang zu Gesundheitsleistungen hat eine hohe soziale Bedeutung, findet seinen Niederschlag unter anderem in der Versicherungspflicht. Es gibt eine sehr ausdifferenzierte und intensive Regulierung aller möglichen Aspekte des Gesundheitswesens. Die Vertragsverhältnisse sind kompliziert. Wir haben es mit einem schwierigen Dreiecksverhältnis zu tun. Die gesetzliche Krankenversicherung erhebt die Beiträge von Patienten. Sie umfasst 85% der Bevölkerung. Der Beitrag ist einkommensabhängig. Die Leistungen aber sind am Ende für alle gleich. Also man sieht schon von der Systemanlage bei der Finanzierung her, ist die Umverteilung quasi systemimmanent und hat eine hohe sozialpolitische Bedeutung. Die GKV wiederum zahlt an die Leistungserbringer, Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und andere. Und die Leistungserbringer wiederum erbringen die Leistung an die Patienten. Das ist sicherlich ein ungewöhnliches und etwas komplexes Geflecht. Auf der anderen Seite im Gesundheitswesen herrschen auch wiederum gleiche Gesetzmäßigkeiten wie in anderen Branchen, auch wenn für die gesetzlichen Krankenversicherungen, auch wenn für die Krankenhäuser viele Preise zum Beispiel vorgegeben sind, kann Wettbewerb natürlich erfolgen im Bemühen um bessere Produkte, bessere Dienstleistungen und effizientere Verwaltungsstrukturen. In letzter Zeit hat sich das Thema Wettbewerb immer wieder in jüngerer Zeit hat es eigentlich unter jeder Koalition das Bemühen gegeben, mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen einzuführen. Ob Rot-Grün, ob Große Koalition, ob Schwarz-Gelb, jede Koalition hat bisher in der einen oder anderen Weise auf mehr Wettbewerb gesetzt. Das ist auch natürlich. Der demografische Wandel führt zu einer Änderung der Versichertenstruktur. Neue technische, pharmazeutische Entwicklungen lösen einen nicht unerheblichen Kostendruck in der gesetzlichen Krankenversicherung aus. Und was liegt da näher, wenn man diese Dinge mit Regulierung alle gar nicht oder nur schwer in den Griff bekommt, was liegt hier näher, als mehr Wettbewerb in die Gesundheit einzuführen? Mit anderen Worten, zurückzugreifen auf ein Prinzip, das sich in anderen Bereichen bewährt hat. Ich mache das mal ganz plastisch an einem Beispiel. Es ist heute absolut üblich, dass die gesetzliche Krankenversicherung Arzneimittel in großen Mengen ausschreibt. Die sogenannten Rabattverträge, die von der GKV ausgeschrieben werden. Jedes normale Unternehmen macht hiervon Gebrauch. Und somit ist auch die gesetzliche Krankenversicherung auf die Idee gekommen, von solchen Rabattverträgen Gebrauch zu machen und Medikamente en bloc in großen Mengen auszuschreiben. Das ist heute etabliert. Ich kann mich aber noch erinnern, als das anfing mit der Ausschreibung von solchen Rabattverträgen, es waren enorme Geburtsschmerzen, den gesetzlichen Krankenversicherungen damals beizubringen, dass wenn sie solche Ausschreibungen tätigen, dass sie sich dann bitte auch an die Regeln des Wettbewerbsrechts, in dem Fall des Vergaberechts, halten müssen. Heute, wie gesagt, ist das alles etabliert. Die Kosteneinsparungen, die mit diesen Verträgen verbunden sind, sind anerkannt und werden nicht mehr bestritten. Ein Problem, das ich persönlich oft sehe, ist, dass viele gesetzliche Krankenversicherungen offensichtlich teilweise nicht genau ins Wettbewerbsrecht hineinsehen. Es gilt immer, dass der Billigste zum Zuge kommen muss bei solchen Ausschreibungen. Wenn Sie mal ins Vergaberecht etwas genauer hineinsehen werden, Sie sehen, da steht nicht der Billigste, sondern da steht der Wirtschaftlichste. Und der Wirtschaftlichste ist oft etwas ganz anderes als der Billigste. Ich glaube, viele Qualitätsprobleme, die wir heute in diesem Bereich verzeichnen, könnten gelöst werden, wenn hier ein etwas genauerer Blick ins Gesetz vorgenommen werden würde. Also Sie sehen, das ist eine Stelle, an der Wettbewerb auf ganz natürliche Art und Weise im Gesundheitswesen implementiert werden konnte. Ein großer Zankapfel in den letzten Jahren waren immer wieder die Zusatzbeiträge, die die gesetzliche Krankenversicherung erhebt. Ganz früher war es ja so, da hat jede gesetzliche Krankenversicherung ihre Beiträge erhoben. Ein gewisser Wettbewerb zwischen den Kassen war möglich, in Grenzen, wenn wir uns an den Risikostrukturausgleich erinnern. Aber immerhin, es gab einen Beitragswettbewerb. Dann kam der Gesundheitsfonds. Fortan wurden die Beiträge vereinheitlicht, aus unserer Sicht ein großer Rückschritt im Bemühen um mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. 2009 dann quasi die Rolle rückwärts. Man hat versucht, wieder Wettbewerbselemente im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen zu implementieren. Es wurden die Möglichkeit eingeführt, Zusatzbeiträge durch die gesetzlichen Kassen zu erheben beziehungsweise Prämienrückerstattungen an die Mitglieder der GKV vorzunehmen. Das waren Elemente, die von der Politik ganz bewusst ins Gesetz eingeführt worden sind, um Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen um die Patienten zu eröffnen und möglich zu machen. Das heißt, effiziente Verwaltungsstrukturen der gesetzlichen Kassen, gutes Wirtschaften sollte einen gewissen Freiraum bei den Kassen auslösen bei der Festlegung von Zusatzbeiträgen oder der Ausschüttung von Prämien. Das ist im Grunde nichts anderes als Wettbewerb um Versicherte über den Preis. Und in einer solchen Situation sitzen meine Kollegen eines Abends vor dem Fernseher und sehen da 9 gesetzliche Krankenkassen nebeneinander auf der Bühne stehen, vor ihnen eine Fernsehkamera und verkünden, sie würden den Zusatzbeitrag ab einem bestimmten einheitlichen Datum alle zusammen in der gleichen Höhe erheben. Meine Damen und Herren, ein solches Verhalten würden wir in jeder anderen Branche als nacktes Kartellverhalten darstellen. Ich will Ihnen auch dafür ein paar Beispiele geben, weil es nichts anderes ist als das, was in der Welt außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung geschieht. Nehmen Sie das Schienenkartell. Sie haben eben schon die Bußgelder erwähnt, die wir verhängt haben. Über viele Jahre hinweg haben Schienenhersteller die Lieferung von Schienen an die Deutsche Bahn karteliert, bis zum Jahre 2011. Es gab Absprachen zwischen den Unternehmen über Belieferungsquoten. Viele Anbieter haben sogenannte Schutzpreise angeboten, das heißt künstlich überhöhte Preise, nur mit dem Ziel, nur ja nicht zum Zuge zu kommen, weil sie bei dieser Ausschreibung nicht dran waren. Und mit dem Ziel, diesen Auftrag einem bestimmten Unternehmen zuzuschanzen. Dieses Kartell hatte einen sehr hohen Organisationsgrad. Es gab ganz regelmäßige Treffen über dieses Kartell. Die Kartellteilnehmer hatten sich auch Spitznamen gegenseitig gegeben, die dann in den E-Mails immer wieder vorkamen. Vielleicht waren es Decknamen. Es waren so originelle Namen wie Domina, Jedi-Ritter. Einer hieß Hannibal Lecter. Also Sie können sich selbst ein Bild machen, wie das so ist. Die Preise waren über viele Jahre abgesprochen. Die Bahn kriegte immer nur den günstigsten Anbieter geliefert. Und über viele Jahre hinweg ist ein hoher Schaden entstanden zulasten der Bahn. Aber ganz am Ende des Tages natürlich nicht wirklich zulasten der Bahn, sondern zulasten der Bahnkunden. Wir haben die 4 Schienenhersteller in diesem Fall mit einem Bußgeld von 125 Millionen Euro belangt. Dieses Bußgeld haben die Beteiligten akzeptiert. Es ist inzwischen rechtskräftig geworden. Ein anderes Beispiel, und da bin ich bei den eingangs schon erwähnten Feuerwehrlöschfahrzeugen. Hier hatten wir 4 Hersteller, die die Lieferung von Feuerwehrautos über Jahre hinweg durchkarteliert haben. Es gab Preisabsprachen, es gab Quotenabsprachen. Es war genau festgelegt, welches Unternehmen welche Aufträge und wie viele Aufträge bekommen darf. Auch hier, die Kommunen sahen immer nur einen günstigen Anbieter und der kriegte dann den Zuschlag. Hier haben wir Bußgelder verhängt über 50 Millionen. Auch hier hat man versucht, dieses Kartell so ein bisschen zu verschleiern. Die Vertriebsleiter haben dann im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 angefangen, in so einer Fußballsprache miteinander zu kommunizieren. Kartelltreffen wurden als Trainings bezeichnet. Absprachegemäß zu gewährende Rabatte wurden in Form von Spielergebnissen getarnt. So gab es eine Mail mit dem Betreff Spiel gegen die Stadt XY. Der Text war wie folgt: Hallo Herr Kollege, ich gehe davon aus, dass wir das oben genannte Spiel 8:3 gewinnen. 8:3 war der Rabatt. Und die Antwort lautete, ich muss noch den Tabellenstand in Ruhe prüfen, dass wir nicht in die Kreisliga absteigen. Auch in Kartellen ist nicht immer alles reibungslos. Das konnten wir aus einer anderen E-Mail entnehmen. Da hieß es, das gemeinsame Training fällt aus. Aufgrund des groben Fouls beim Spiel in X und des groben Fouls beim Spiel in Y finden keine weiteren Trainings mehr statt. Das ist die lustige Seite daran, meine Damen und Herren. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass solche Kartelle enorm sozialschädlich sind. Es ist sehr schwer, immer den Schaden im Einzelfall zu beziffern. Aber viele Studien gehen davon aus, dass solche Kartelle einen Preis generieren, der in der Regel 25% über dem Preis liegt, der normale Preis wäre, den also der angefallen wäre, wenn dieses Kartell nicht stattgefunden hätte. Es verhält sich nicht viel anders mit den Zusatzbeiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung, meine Damen und Herren. Wenn sich gesetzliche Krankenversicherungen hierüber absprechen, dann ist das nichts anderes als eine schlichte, nackte Preisabsprache zulasten der Kunden, der Versicherten. Wahltarife und Zusatzbeiträge sind vom Gesetzgeber gewollte Wettbewerbsparameter und sie würden ad absurdum geführt, wenn es hierüber eine Absprache geben dürfte und wir nicht eingreifen dürften. Das will der Gesetzgeber jetzt klarstellen, nachdem die Sozialgesetze in dem Fall, in dem wir ein Verfahren eingeleitet hatten, gesagt haben, wir wären nicht zuständig, ich komme darauf noch zurück. Wir wissen, meine Damen und Herren, die gesetzliche Krankenversicherung ist natürlich auch vom Kooperationsgebot geprägt. In vielen Bereichen müssen Krankenkassen zusammenarbeiten, sie müssen sich absprechen. Und deswegen ist uns auch im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens immer wieder der Vorwurf gemacht worden, wenn man hier das Kartellverbot gelten lässt, dann bedeutet das gleichzeitig, dass die gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr so kooperieren können, wie sie das müssen und wie das Gesetz es vorschlägt. Es gab da auch namhafte Gesundheitspolitiker, die uns vorgeworfen haben, beispielsweise das Mammographie-Screening sei plötzlich nach dem Unterwerfen der gesetzlichen Krankenversicherung unter das Wettbewerbsrecht nicht mehr möglich. Das hat mich viel Zeit und viel Mühe gekostet, Land auf, Land ab zu verkünden, dass dies schlicht falsch ist. Es ist einfach nicht richtig, dass mit der Geltung des Kartellverbotes zwischen den gesetzlichen Kassen gleichzeitig ein Kooperationsverbot in Kraft tritt. Wettbewerb setzt voraus, dass Unternehmen, gesetzliche Krankenkassen, überhaupt einen Verhaltensspielraum haben. Das heißt, sie müssen Möglichkeiten haben, sich so oder so zu verhalten. Wenn dagegen der Gesetzgeber im Sozialgesetzbuch 5, also sozialpolitisch, festgelegt hat, dass gesetzliche Krankenkassen in bestimmten Punkten, Beispiel Mammographie-Screening, zusammenarbeiten sollen, dann ist in diesem Bereich Wettbewerbsrecht selbstverständlich nicht anwendbar. Das versteht sich aus meiner Sicht von selbst. Wir prüfen in einem ersten Schritt immer, ob der Wettbewerb beschränkt ist und im zweiten Schritt, ob eine Kooperation möglicherweise Vorteile hat, ob sie gut ist, ob sie sogar gesetzlich vorgesehen ist. Also mit anderen Worten, Kartellverbot ist ein Nein, aber. Gemeinsame Organisation des Mammographie-Screenings ist aus meiner Sicht sicherlich sinnvoll. Preisabsprachen über Zusatzbeiträge sind es sicherlich nicht. Es ist schon heute so, dass dem Wirken, dem Handeln von gesetzlichen Krankenkassen wettbewerblich gewisse Grenzen gesetzt sind. Ich habe eben schon die Rabattverträge erwähnt. Die gesetzlichen Krankenkassen können Rabattverträge ausschreiben. Was sie aber nicht dürfen, ist ihre Marktmacht ungezügelt zusammenfassen, um das beste Ausschreibungsergebnis zu bekommen. Ich mache noch mal ein Beispiel. Die AOK in Deutschland haben etwa cum grano salis einen Marktanteil von 40%. Wir würden als Kartellbehörde dann eingreifen, wenn die AOK ihre Nachfragemacht in einer Art und Weise bündeln würden, dass ihr Marktanteil bei dieser konkreten Ausschreibung die 15%-Grenze überschreitet. Das ist die Linie, die das Wettbewerbsrecht, die das Kartellrecht heute zulässt. In diesem Bereich gilt also bereits Wettbewerbsrecht, wird angewandt, und zwar aus meiner Sicht zum Vorteil aller. Ich will damit den Bereich Kartellverbot verlassen und will mal in die Fusionskontrolle hineingucken. Das ist ja ein weiterer Zankapfel und das ist auch ein weiterer Bereich, wo man sich natürlich fragen kann, was ist hier kartellrechtlich sinnvoll und was nicht. Ich will mal kurz erläutern, wo eigentlich der Sinn von Fusionskontrolle liegt. Mit der Fusionskontrolle haben wir im Bundeskartellamt ein Instrument, um einen Zusammenschluss zwischen Unternehmen zu untersagen, wenn den fusionierenden Unternehmen hinterher eine marktbeherrschende Stellung zuwächst. Wir prüfen pro Jahr etwa 1000 solcher Fusionen, das klingt sehr viel, untersagt werden sehr wenige, oft ist es im niedrigen einstelligen Bereich pro Jahr. Ziel der Fusionskontrolle ist es zu verhindern, dass Unternehmen zu mächtig werden, dass sie im Wettbewerb nicht mehr von den Wettbewerbern kontrolliert werden. Ein solches marktmächtiges Unternehmen kann sich auf seiner Marktmacht ausruhen. Es wird nicht mehr von Wettbewerbern bedrängt. So ein Unternehmen ist weniger innovativ. Es kann sich ineffiziente Verwaltungsstrukturen erlauben. Es kann die Preise erhöhen, wie es will. Hinzu kommt, dass solchen Marktbeherrschern auch gerne eine politische Macht zuwächst. Sie haben guten Zugang zu politischen Entscheidungsträgern. Und last but not least hat so ein Unternehmen fast immer, wenn irgendetwas geschehen soll, das Argument der Arbeitsplatzsicherung auf seiner Seite. Um all dies zu vermeiden, können wir solche Fusionen untersagen. Ich gebe Ihnen auch hier noch mal ein Beispiel ganz außerhalb der Gesundheitspolitik. Es gibt weltweit, viele wissen das nicht, es gibt weltweit mehr oder weniger drei große Anbieter von Eisenerz. Zwei davon sitzen in Australien, die Unternehmen BHP Billiton und Rio Tinto. Eins sitzt in Brasilien, das Unternehmen Vale. Die beiden Unternehmen in Australien wollten sich nun verbünden, ein Gemeinschaftsunternehmen gründen zur Produktion von Eisenerz. Das hätte dazu geführt, dass wir weltweit nicht mehr drei Anbieter von Eisenerz gehabt hätten, sondern nur noch zwei Anbieter von Eisenerz. Sie werden sich nun fragen, was kümmert das Bundeskartellamt eigentlich eine Fusion in Australien? Sie kümmert uns, weil wir in Deutschland als Wettbewerbsbehörde jede Fusion untersagen können, die Auswirkungen in Deutschland hat. Und so eine Fusion hätte ganz konkrete Auswirkungen in Deutschland gehabt, fragen Sie die deutsche Automobilindustrie. Ein solches Unternehmen, das dann trotzdem fusioniert, kann in Deutschland nicht mehr tätig werden. Also wir haben da selbst bei Australien, selbst bei Fusionen in der Wüste Australiens, haben wir ein relativ scharfes Schwert in der Hand. Wir haben diese Fusion oder hätten sie untersagt, wenn die Unternehmen ihren Fusionswunsch nicht in letzter Sekunde zurückgezogen hätten. Es gibt andere Beispiele, wo wir Fusionskontrolle im Moment sehr streng anwenden. Das eine ist im berühmten Bereich Tankstellen. Sie wissen, wir haben hier in Deutschland im Wesentlichen 5 Unternehmen, BP Aral, Shell, Esso, Total und Jet, die knapp 2/3 Marktanteil haben. Fusionskontrolle heißt in diesem Fall, dass diese Unternehmen untereinander eigentlich nicht mehr fusionieren können und dass sie auch erhebliche Schwierigkeiten haben, wenn sie von kleineren Wettbewerbern Tankstellen erwerben wollen. Es gibt mehr so kritische Märkte wie den Tankstellenbereich. Ein letzter, auf den ich nur ganz kurz eingehen will, ist der Lebensmitteleinzelhandel. Hier haben wir über viele Jahre eine enorme Konzentrationswirkung gesehen. Im Jahr 1998 hatten wir sieben Unternehmen, die gemeinsam im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels 70% Marktanteil hatten. Heute leben wir im Jahr 2012 und heute haben wir im Wesentlichen 4 Unternehmen, die 85% Marktanteil auf sich vereinen. Das heißt, wo immer Sie einkaufen gehen, Sie sind mit größter Wahrscheinlichkeit in einem Laden von Edeka, Rewe, Lidl oder Aldi, auch wenn Sie es nicht wissen, auch wenn ganz andere Namen über der Tür stehen. Es gibt hier immer eine Mehrmarkenstrategie. Auch hier gilt, Fusionen sind nur außerordentlich schwierig möglich. Was heißt das nun für den Gesundheitsmarkt? Beginnen wir bei den Krankenhäusern. Auch der Krankenhausmarkt unterscheidet sich bei aller Regulierung nicht so grundsätzlich von anderen Märkten, dass man den Zusammenschluss von Krankenhäusern nicht wettbewerblich überprüfen sollte. Krankenhäuser stehen im Wettbewerb zueinander und treffen unternehmerische Entscheidungen. Es geht hier weniger um Preis und Preiswettbewerb als vielmehr um Qualität und Qualitätswettbewerb gegenüber den Patienten. Und deswegen sind wir gerade in diesem Bereich sehr aufmerksam, wenn es zu Zusammenschlüssen kommt. Wir schauen hier sehr genau auf die Region, in der das Krankenhaus aktiv ist. Wir schauen sehr genau darauf, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir vergleichen also nicht Akutkrankenhäusern und den Wettbewerb, der dort herrscht, mit Reha-Krankenhäusern und den Wettbewerb, der dort herrscht. Wir trennen diese beiden Märkte sehr genau. Wo wir nicht trennen, und das ist immer wieder Gegenstand auch politischen Vorwurfs, wir trennen nicht danach, ob ein Träger kirchlich, kommunal oder privat ist. Für uns sind alle Krankenhäuser gleich. Und die Krankenhäuser stehen auch in einem gleichen Wettbewerb. Und es macht auch keinen Unterschied, wenn ein kommunales gegen ein privates Krankenhaus antritt. Der Patient, der die Auswahl hat, der danach geht, welche Qualität hat das Krankenhaus, dem ist es vollkommen egal, ob er in einem kommunalen, kirchlichen oder privaten Krankenhaus liegt. Als wir angefangen haben, die Fusionen von Krankenhäusern zu prüfen, hat auch das unter äußersten Geburtswehen stattgefunden. Wir mussten uns damals viel anhören nach dem Motto, ob wir denn jetzt eigentlich verrückt geworden seien, was wir denn eigentlich da prüfen würden. Und dann Krankenhäuser seien doch gar keine Unternehmen. Wir haben das Ganze durchfechten müssen bis zum Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hat schon vor mehreren Jahren festgestellt, dass Krankenhäuser Unternehmen sind, dass sie der Fusionskontrolle unterliegen. Und ich glaube, spätestens nach dem Versuch von Fresenius, Rhön zu übernehmen, dämmert jedem, dass es wahrscheinlich eine ganz gute Idee gewesen ist, diese Krankenhäuser der Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt zu unterwerfen. Denn wir wissen natürlich nicht, was da in Zukunft an Konzentrationswirkung noch auf uns zukommt, egal in welchem Bereich. Was bedeutet Fusionskontrolle nun bei den gesetzlichen Krankenversicherungen? Ich fange da immer gerne mit dem sogenannten Wettbewerbsstärkungsgesetz an. Das Wettbewerbsstärkungsgesetz hat damals die Fusion von gesetzlichen Krankenkassen kassenübergreifend möglich gemacht. Also plötzlich waren Fusionen zwischen AOK und Ersatzkassen, zwischen Innungskrankenkassen und Betriebskrankenkassen möglich. Und da gibt es einen Paragraphen 172a in diesem Gesetz und der hat eine Begründung. Und in der Begründung stand damals drin, dass man diese Fusionen ruhig zulassen könnte und dass hier auch keine Gefahr drohte, weil es gäbe ja ein sehr starkes Bundeskartellamt, das darüber wachen werde, dass es im Bereich der gesetzlichen Krankenkasse nicht zu Vermachtungen, nicht zu marktbeherrschenden Unternehmen kommen werde. Dann haben wir im Bundeskartellamt mal ganz munter mit der Fusionskontrolle angefangen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Wir haben die auch durchgeführt. Ich glaube, insgesamt waren es 30 Fälle, die wir tatsächlich geprüft haben. Und dann sind die gesetzlichen Krankenkassen irgendwann bei den Sozialgerichten durchgedrungen und die Sozialgerichte haben gesagt, erstens, gesetzliche Krankenkassen seien keine Unternehmen, zweitens, sie stünden nicht im Wettbewerb zueinander und drittens, überhaupt seien wir nicht zuständig. Seitdem machen wir keine Fusionskontrolle bei den gesetzlichen Krankenkassen mehr, aber genau das will der Gesetzgeber jetzt ändern. Wir halten es auch für falsch, dass gesetzliche Krankenkassen nicht der Fusionskontrolle unterliegen. Sie stehen im Wettbewerb zueinander, das zeigen die Zusatzbeiträge. Das Erheben oder Nicht-Erheben von Zusatzbeiträgen hat enorme Wanderungsbewegung von Versicherten zwischen den Krankenkassen ausgelöst. Und seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen von rund 420 auf 150 verringert. Viele haben damit die Hoffnung verbunden, dass es zu Einsparungen, zu Effizienzen kommt. Ich persönlich glaube nicht, dass das eine Frage der Zahl ist. Ulla Schmidt hat ja immer gesagt, ihr wären 40 oder 50 Kassen genug. Wir haben da keine Zahl. Wir sagen immer, uns sind auch 10 Kassen recht, wenn sie sich den Wettbewerb machen untereinander. Es gibt andere Bereiche in der Luftfahrtindustrie, haben sie überhaupt nur 2 Unternehmen und auch da haben wir einen lebhaften Wettbewerb. Also ich würde immer sehr dafür plädieren, dass wir hier eine Einzelfallbetrachtung vornehmen müssen und zitieren Sie mich um Himmels Willen nicht mit den Worten, wir seien 2 Kassen genug. Das will ich damit sicherlich nicht gesagt haben. Wir haben heute teilweise schon eine deutliche regionale Konzentration. Zugleich stellen wir fest, dass gerade viele kleine Kassen besonders effizient, besonders wirtschaftlich arbeiten. Unsere Sorge ist im Moment eigentlich nicht unbedingt, dass eine oder mehrere gesetzliche Kassen zu mächtig werden könnten gegenüber den Versicherten. Aber es gibt ja nicht nur dieses Verhältnis, es gibt auch das Verhältnis der Krankenkassen zu den Leistungserbringern. Und da haben wir schon teilweise die Sorge, dass einzelne Kassen regional gegenüber den Leistungserbringern durch weiter ein Fortschreiten der Konzentration vielleicht doch sehr marktmächtig werden können. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der für uns vielleicht weniger eine Rolle spielt, aber den ich eingangs schon erwähnt habe. Wirtschaftliche Macht verschafft ja auch politische Macht. Und ich glaube, dass das in diesem Bereich eine ganz besonders wichtige Rolle spielt. Wenn ich da den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jens Spahn zitieren darf, der sich immer wieder dahingehend äußert, dass man natürlich aus Sicht der Politik auch darauf achten müsse, dass Kassen nicht zu groß werden und sich mithin als kleine Gesundheitsministerien neben dem großen Bundesgesundheitsministerium in Berlin etablieren. Auch das ist eine Überlegung, die nahtlos zu dem passt, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir eben immer aufpassen müssen, dass wirtschaftliche Macht nicht irgendwann auch in politische Macht umschlägt. Ich will aber nicht nur über den Wettbewerb im Kassenbereich reden. Ich will vielleicht auch noch ein Beispiel Ihnen zeigen, wo Wettbewerb möglich ist und wo auch Wettbewerbsaufsicht nötig ist. Das ist im Bereich der pharmazeutischen Firmen, das ist im Bereich der Missbrauchsaufsicht. Was ist Missbrauchsaufsicht? Es gibt natürlich Unternehmen, die werden groß, die werden marktmächtig und die haben dann auch eine enorme Marktmacht. Ich finde für mich immer das schönste Beispiel ist eigentlich Microsoft, das seinerzeit den Internet Explorer entwickelt hat und das so marktmächtig war, dass die ganze Welt mit diesem Markt im Internet Explorer über 4, 5, 6 Jahre im Internet gesurft ist und dieser Internet Explorer ist über 4, 5, 6 Jahre nicht verändert worden. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Zeit noch erinnern. Es gab nur den Internet Explorer und Microsoft konnte es sich leisten, in einer Industrie, die von einem enormen Innovationswettbewerb getrieben ist und wo eigentlich jedes Produkt alles halbe Jahr ganz neu erdacht wird, konnte es sich leisten, so ein zentrales Produkt wie ein Internetbrowser 5 Jahre unverändert zu lassen. Keinerlei Innovation. Das ist genau der Moment, wo Wettbewerbsbehörden auf den Plan treten. Wir tun das auch hier in Deutschland. Wir tun das sehr bewusst und sehr ausgiebig im Bereich Energie und Wasser, weil im Bereich Energie und Wasser haben wir es bis heute vereinzelt mit Monopolen zu tun, wo die Kunden keine Möglichkeit haben, ihrem Versorger zu entkommen, auf einen anderen Versorger auszuweichen. Wir sprechen in diesem Fall von gefangenen Kunden. Und das sind Bereiche, wo wir als Wettbewerbsbehörde, als Bundeskartellamt mehrfach in Erscheinung getreten sind. Ich erinnere an unsere Gaspreisverfahren im Jahr 2008. Sie alle hier im Raum können heute Ihren Gasanbieter mühelos wechseln. Es gibt oft pro Postleitzahlengebiet bis zu 100 Anbieter. Das war 2008 noch anders. Damals gab es kaum Wechselmöglichkeiten oder gar keine. Und damals haben wir die Lieferanten von Gas verpflichtet, teilweise bereits gezahlte Leistungen ihrer Kunden zurückzuerstatten, Preiserhöhungen ausfallen zu lassen, Preiserhöhungen zu verschieben. Insgesamt hat das damals zu einer Entlastung der Verbraucher von 440 Millionen Euro geführt. Wir haben ähnliche Verfahren durchgeführt im Bereich Nachtspeicherheizungen. Wir sind im Moment dabei, hier Verfahren im Bereich Wasser durchzuführen. Wir haben in Berlin bei den Berliner Wasserbetrieben die Preise um rund 20% gesenkt. Die Berliner Wasserbetriebe werden verpflichtet sein, ab dem 1. Januar nächsten Jahres ihre Preise um 20% abzusenken aufgrund einer Verfügung meines Amtes. Es gibt andere Stadtwerke, gegen die wir ähnlich vorgehen. Und solche Fälle, ähnliche Fälle, gibt es auch im Bereich der Gesundheit, meine Damen und Herren. Ich will hier vielleicht mit einem Beispiel aus der pharmazeutischen Industrie kommen und Ihnen einen Fall illustrieren aus dem Bereich, wie der Markt im Bereich Patente oder wie die Marktmacht im Bereich Patente missbraucht werden kann. Patente schützen Innovationen. Patente verschaffen ein zeitliches Monopol auf das Patent, aufgrund des Patentes, damit derjenige, der das Patent entwickelt hat, die Möglichkeit bekommt, viel Geld zu verdienen. Das ist auch gerechtfertigt, weil ohne dieses Patentmonopol würden natürlich viele Innovationen, viele Investitionen gar nicht erst stattfinden. Ich habe eben schon die Rabattverträge der gesetzlichen Krankenversicherung erwähnt. Die meisten gesetzlichen Krankenkassen schließen solche Rabattverträge ab. Und derjenige, der ein Patent hat, ein Monopol, hat natürlich in der Regel überhaupt kein Interesse, mit einer gesetzlichen Krankenversicherung einen Rabattvertrag abzuschließen. Warum sollte er? Er hat ein Patent, er hat ein Monopol, er kann den Preis im Grunde im Rahmen des sozialpolitisch Möglichen setzen, wie er möchte. Das sieht natürlich ganz anders aus zum Ende des Patentschutzes. Dann kommen sofort die Generika auf den Markt. Der Preis für das patentgeschützte Medikament sinkt dramatisch. Es gibt also ein großes Interesse eines Herstellers, eines patentgeschützten Medikamentes, den Patentschutz quasi künstlich zu verlängern. Und eine solche Möglichkeit ist möglicherweise, das ist ein Fall, der bei uns anhängig ist, den wir noch nicht ausermittelt haben, ein so ein Fall ist möglicherweise, dass der Pharmahersteller mit der gesetzlichen Krankenversicherung einen Rabattvertrag schließt, schon während der Patentlaufzeit unter der Voraussetzung, dass der Exklusivbezug der Krankenkasse über das Ende des Patentes hinausgeht. Mit anderen Worten, der Rabattvertrag wirkt länger als der eigentliche Patentschutz. Welche Wirkung das hat, das können Sie ganz gut in der Praxis ablesen. Der Preiswettbewerb für Generika wirkt nämlich. Generika erreichen in Deutschland ein Jahr nach Patentablauf in der Regel einen Marktanteil von 61% des Gesamtmarktes. 2 Jahre nach Patentablauf sind es noch 75%. 24 Monate nach dem Patentablauf liegt der durchschnittliche Generikapreis um 57% des Altoriginals. Es gibt nun eine Praxis, wie ich sie eben skizziert habe, bei einem bestimmten Medikament. Und da müssen wir feststellen, dass 4 Monate nach Patentablauf der Generikaanteil am Gesamtmarkt bei 4,2% liegt. Und vergleichen Sie das mal mit den Zahlen, die ich eben skizziert habe. Ich will hier nicht sagen heute, das ist ein Missbrauchsfall. Das ist ein Fall, den wir derzeit untersuchen. Aber es gibt bei fast allen Wettbewerbsbehörden weltweit, auch in den USA, solche Verfahren gegen Pharmahersteller, wo mit verschiedensten Methoden versucht wird, den Patentschutz über den eigentlichen Ablauf des Patentes hinaus zu verlängern. Auf Englisch nennt man das Pay for Delay. Teilweise wird der Wettbewerb auch einfach abgekauft von den Generika-Herstellern. Auch das sind unter Umständen Missbräuche zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung, vor allen Dingen aber zulasten der Patienten. Ja, meine Damen und Herren, das soll so mein kleiner Ausflug in diese Welt des Wettbewerbs und des Kartellrechts und der Gesundheitspolitik gewesen sein. Sie sehen in mir niemanden, der sagt, wir müssen im Gesundheitsbereich in allen Bereichen Wettbewerb einführen, dann wird das ganze System schon gesund werden. Das funktioniert aus meiner Sicht deswegen nicht, weil Sie immer sehr vorsichtig sein müssen, wo passt der Wettbewerb? Und wo passt er nicht? Denn wenn er nicht passt, dann haben Sie es mit dem Phänomen zu tun, dass auf Wettbewerb nicht mit wettbewerblichen Mitteln reagiert werden kann. Der Markt ist ja durchreguliert. Er kann also nicht marktwirtschaftlich reagieren. Und wenn Sie dann punktuell Wettbewerb an die falsche Stelle setzen, dann kann das dazu führen, dass das ganze System nicht funktioniert. Aber es gibt durchaus Punkte. Und es gibt wahrscheinlich viel mehr Punkte, als wir heute ahnen, wo der Wettbewerb seine segensreiche Wirkung entfalten könnte. Und ich sage es nochmal, immer wenn wir angefangen haben, Wettbewerb irgendwo im Gesundheitswesen zu implementieren, ist das unter extremen Geburtsschmerzen geschehen. Das war bei den Krankenhäusern so. Ich erinnere mich an Anfeindungen seinerzeit, die ich als sehr unerquicklich empfunden habe. Das war ganz extrem so bei den Rabattverträgen. Hier war das Spiel kein anderes. Und das war auch so, als das Wettbewerbsrecht für anwendbar erklärt wurde auf die Beziehung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungsträgern. Und es ist heute, wie ich hier vor Ihnen stehe, bevor der Bundesrat über unser Gesetz entscheiden wird, wieder so bei der Frage, ob das Wettbewerbsrecht künftig zwischen den gesetzlichen Krankenkassen gelten soll. Ich sage Ihnen aber auch, bisher, ich habe es schon erwähnt, hat jede Koalition, welcher Farbe auch immer, sie war auf mehr Wettbewerb gesetzt. Und wenn sich das fortsetzt, sind wir, glaube ich, gut beraten, auch wir im Bundeskartellamt, dafür Sorge zu tragen, dass der Wettbewerb in diesem Bereich dort wirklich durchgesetzt wird, wo das möglich ist. Und das werden wir weiter tun, und zwar genau mit dem Augenmaß, das wir bisher bewiesen haben. Aber Augenmaß heißt eben auch nicht, dass man beide Augen zudrückt. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, ich lade Sie recht herzlich ein zur Diskussion mit dem Präsidenten des Bundeskartellamtes. Und die erste Wortmeldung ist vom Geschäftsführer der Ärztekammer Nordrhein, von Herrn Dr. Wolfgang Klitsch.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ärztekammer Nordrhein aus dem Zentrum des Gesundheitswesens. Man könnte natürlich sagen, um mir bei Ihrer letzten Bemerkung anzuknüpfen, wenn sich ein gesellschaftliches Teilsystem wehrt, könnte dahinter ja ein Problem liegen. Also Ich empfehle zumindest die besondere Logik dieses Systems erstmal kennenzulernen. Ich habe im Grunde vielleicht eine Bemerkung noch den Zusatzbeiträgen. Das war in der Tat keine schöne Performance, als man die 7 Kassenvertreter auf der Bühne sah. Allerdings muss man sagen, dass das natürlich auch insgesamt eine extrem schwierige Situation damals war. Wenn eine einzelne Kasse diesen Zusatzbeitrag gefordert hätte, wäre es am nächsten Tag, wäre diese Kasse tot gewesen. Der Patient ist preissensibel, der Versicherte, aber er interessiert sich in der Regel für die Qualitätsdifferenzen nicht. Und das macht schon deutlich, dass wir eigentlich so gut wie keinen Parameter, so gut wie kein Merkmal haben, was im Gesundheitswesen marktähnlich ist. Ich habe 3 ganz kurze Fragen. Erstens, wir haben ja seit 20 Jahren Wettbewerb, seit Lahnstein hat sich das Amt mal die Mühe gemacht, eine positive Preis-Qualitätsbilanz zu ziehen. Nach 20 Jahren Lahnstein ist es ja nicht so, dass wir den Gedanken des Wettbewerbs erst ganz neu entwickeln. Zweitens, die Kooperation hat eigentlich im Gesundheitswesen eine lange Tradition, ist eine knappe, erwünschte Ressource. Sie haben eben darauf angesprochen, im Bereich der integrierten Versorgung, der Prävention, der Telematik ist die Kooperation notwendig, sonst funktioniert im deutschen Gesundheitswesen gar nichts. Wir werden bald in schwer zu versorgenden Gebieten froh sein, wenn kooperiert wird, wenn überhaupt noch ein Leistungsanbieter da ist. Kann das sein, dass in Zukunft die Kooperation aus der Sicht des Kartellamtes argwöhnisch betrachtet, / untersagt werden? Letzte Bemerkung und Frage, darauf sind Sie jetzt nicht eingegangen. Die konsequente Marktphilosophie im deutschen Gesundheitswesen bedeutet doch letztlich Europäisierung der europäischen Gesundheitspolitik. Und man könnte fragen, ob das ein hinterlistiges Geschenk des deutschen Gesetzgebers an das klassische deutsche Gesundheitswesen zum 130. Geburtstag ist. Das feiern wir nämlich nächstes Jahr, 130 Jahre deutsches Gesundheitswesen, indem man dieses Geschenk nennt, die Abschaffung des klassischen deutschen Gesundheitswesens. Vielen Dank.
Ja, Herr Klitsch, vielen Dank für die Fragen, die natürlich nicht unerwartet kommen. Die habe ich im Gesundheitsausschuss auch schon alle beantworten können. Also, fangen wir mal am Anfang an. Ein Zusatzbeitrag zu nehmen ist schwierig. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, was das von anderen Unternehmen unterscheidet. Ein Zusatzbeitrag zu nehmen ist sicherlich schwierig, aber für jedes Unternehmen ist es schwierig, den Preis zu erhöhen. Und ich sage es nochmal, ich habe es ja sehr deutlich gesagt, wenn der Gesetzgeber hingeht und führt Zusatzbeiträge ein, mit dem Ziel, einen Preiswettbewerb zwischen den Kassen zu ermöglichen, dann kann ein Bundeskartellamt nicht schweigen, wenn genau über diesen Wettbewerbsparameter, der vom Gesetzgeber bewusst eingeführt worden ist, wenn gerade hierüber eine Abstimmung mit dem Ziel vorgenommen wird, diesen Preisparameter auszuhebeln. Also insofern, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Situation der einzelnen Kasse schwieriger ist als von vielen anderen Unternehmen. Das ist so eine zugespitzte Behauptung, dass die Kasse dann am nächsten Tag pleite ist. Das ist auch eine bewusste Zuspitzung, die ich immer wieder höre. Ich persönlich glaube nicht daran und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass hier ein großer Unterschied besteht gegenüber normalen Unternehmen. Und ein Stück weit müssen sich gesetzliche Krankenkassen eben auch wie normale Unternehmen behandeln lassen, wenn sie wie normale Unternehmen agieren. Zu Ihrem zweiten Punkt, eine Preisqualitätsbilanz. Das ist natürlich eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Evaluation kennen wir aus jedem Bereich, kennen wir aus dem Kartellrecht, kennen wir auch aus vielen anderen Bereichen. Aber es gibt natürlich Bereiche, wo Sie eine Evaluierung vornehmen können. Denken Sie an die Rabattverträge. Fragen Sie die gesetzlichen Krankenkassen, was Sie dadurch gespart haben, dass diese Rabattverträge möglich sind. Hier haben Sie sicherlich durch die Anwendung eines Wettbewerbsparameters, nämlich der gemeinsamen Ausschreibung von pharmazeutischen Mitteln oder Hilfsmitteln, haben Sie sicherlich eine enorme Einsparung gehabt. Also das können Sie hier mit Händen greifen. Ich glaube, man kann es auch in anderen Bereichen mit Händen greifen. Wenn Sie sehen, was in vielen Krankenhäusern an Effizienzgewinn passiert ist, ist sicherlich auch etwas, das dazu beiträgt, dass das Gesundheitswesen bezahlbar bleibt. Also das sind schon Punkte, die könnte ich Ihnen jetzt nicht unbedingt beziffern in Heller und Pfennig, aber dass dort etwas passiert ist, etwas Positives, ich glaube, da können wir von ausgehen. Zu Ihrem dritten Punkt, sind Kooperationen weiter möglich? Ich hoffe, ich habe das in meinem Vortrag wirklich deutlich gemacht. Wir wollen ja nicht in diesem, wir wollen ja das Wettbewerbsrecht nicht in diesem Bereich SGB V implementieren. Da wollen wir gar nicht rein. Das ist für uns wie ein Zoo. Ja, da können Sie sich frei bewegen, da können Sie so viel kooperieren, wie Sie wollen, wenn der Gesetzgeber im Rahmen des SGB V sagt, kooperiere. Aber wenn Sie den Zoo verlassen, mit Verlaub, dann gelten andere Regeln. Und Wettbewerb heißt ja auch nicht nur Survival of the Fittest. Wettbewerb heißt ja auch, dass gewisse Regeln gelten. Das ist wie im Fußballspiel. Da gelten auch Regeln. Da treten auch Mannschaften gegeneinander an, aber es gelten Regeln. Und so sehe ich persönlich auch das Kartellrecht. Das Kartellrecht zieht Leitplanken ein. Dort, wo Unternehmen oder auch gesetzliche Krankenkassen im Wettbewerb zueinander stehen. Das braucht auch Regeln. Die können ja nicht im regelfreien Raum agieren. Also nochmal, im Rahmen dieses SGB V können Sie von mir aus so viel kooperieren, wie Sie wollen. Das wird uns nie interessieren. Ist inzwischen auch im Gesetz klargestellt, ausdrücklich, wortlautmäßig klargestellt, dass das Kartellrecht hier nicht anwendbar ist. Aber nochmal, da, wo Sie diesen Bereich verlassen, da, wo Wettbewerb vom Gesetzgeber als Parameter eingesetzt wird, um die Kosten im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen, da muss der Wettbewerb auch durchgeführt werden und kann nicht durch gemeinsame Beschlüsse über Zusatzbeiträge ausgehebelt werden. Das geht nicht. Oder ich verzichte gesetzgeberisch darauf, aber das war nun mal nicht der Fall. Der vierte Punkt ist auch schon viel diskutiert. Bekommen wir über diese Änderung im GWB, die wir jetzt vornehmen, also mithin dadurch, dass das Kartellrecht auf die gesetzlichen Krankenkassen angewandt wird, bekommen wir damit ja eine Entwicklung, dass auch der Europäische Gerichtshof, dass auch vielleicht die Europäische Union gesetzliche Krankenkassen mehr als Unternehmen ansieht und dass fortan andere Spielregeln gelten. Ich persönlich glaube, dass sich weder die Kommission noch der Europäische Gerichtshof großartig dafür interessieren wird, ob wir die gesetzlichen Krankenkassen in einzelnen Aspekten in das Wettbewerbsrecht einbeziehen oder nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den Niederlanden ist es schon seit vielen Jahren selbstverständlich, dass das Kartellrecht für gesetzliche Krankenkassen in ganz weiten Teilen gilt. Hieraus hat weder der Europäische Gerichtshof noch die Kommission bisher die Konsequenz gezogen, Krankenkassen als etwas anderes zu betrachten, als sie sind. Im Übrigen vielleicht ein letzter Hinweis, aber das wird jetzt schon ziemlich technisch. Auch der Europäische Gerichtshof sagt ja nicht durchgängig, dass gesetzliche Krankenkassen keine Unternehmen sind und auch nicht so zu behandeln sind. Der Europäische Gerichtshof ist hier sehr differenziert und sagt, dort, wo das Solidarprinzip vorrangig gilt, sind sie keine Unternehmen. Das ist im Grunde genommen genau derselbe Ansatz, den wir auch haben. Dort, wo SGB V, mit anderen Worten, dort, wo das Solidarprinzip gilt, ist kein Raum für Wettbewerbsrecht. Aber da, wo das nicht der Fall ist, ist Raum für Wettbewerbsrecht. Ich hoffe, ich habe alle Ihre vier Fragen nicht zu erschöpfen beantwortet.
Auch wenn Sie die Fragen schon mal beantwortet haben, aber noch nie vor uns. Die nächste Fragestellung kommt von Herrn Thorsten Berninghaus. Herr Berninghaus ist stellvertretender Chefredakteur der Westfalenpost.
Ja, vielen Dank, Herr Holthoff-Förtner. Herr Mund, ich würde mal gerne ein bisschen den Fokus legen auf die Abnehmer der Leistungen, Patienten. Die erwarten neben einer günstigen Versicherung natürlich gute Qualität in Diagnose und Behandlung, aber die erwarten auch sowas wie ortsnahe Versorgung. Jetzt sehen wir, ich komme aus dem Sauerland, gerade in den ländlichen Bereichen, dass wir mit den Hausärzten im Moment noch eine gute Abdeckung haben, aber viele finden oder die ersten finden schon keine Nachfolger mehr. Meine Frage geht dahin, müssen sich die Menschen daran gewöhnen, dass eine ökonomisierte Medizin andere Prioritäten setzt? Oder wie bewerten wir Zeit, Geborgenheit, Fürsorge in so einer Marktphilosophie?
Ja, Herr Berninghaus, vielen Dank. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, es gibt verschiedene Formen von Wettbewerb. Die meisten, die sich mit der Frage befassen, denken ja nur an Preiswettbewerb. Dass Wettbewerb eben immer nur über den Preis funktioniert. Aber das ist ja nicht so. Wettbewerb funktioniert ja genauso gut über die Qualität. Und auch da, wo eben Preise reguliert sind, haben Sie einen Qualitätswettbewerb. Jeder, der im Krankenhaus arbeitet, kann davon ja ein Lied singen. Die Patienten oder die Ärzte, die die Patienten in die Krankenhäuser schicken, die kennen die Qualität. Und die schicken die Patienten auch bewusst ein, wo die Qualität gut ist. Und das, was Sie sagen, Zuwendung, ja, so ein bisschen Mitfühlen des Arztes, das ist sicherlich etwas, was auch unter dem Stichwort Qualität seine Berücksichtigung findet und finden kann. Im Übrigen, wenn man sich das Gesundheitssystem, so wie es heute angelegt ist, anguckt, da können einen ja auch große Zweifel daran beschleichen, ob dieser Punkt Zuwendung heute angemessen im Gesundheitswesen in irgendeiner Form berücksichtigt wird. Wenn Sie die Patienten fragen, werden die Ihnen antworten, das sei meistens nicht der Fall. Aber auch das ist sicherlich unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Arzt Sie als Patient zusammen sind und auch je nachdem, in welchem Krankenhaus Sie sind. Ich wehre mich immer so gegen dieses Stichwort von dieser Ökonomisierung der Medizin. Die Medizin wird ja sowieso ein Stück weit ökonomisiert, schlicht und ergreifend durch die Tatsache, dass wir es mit Entwicklungen, demografischer Entwicklung, technischer Entwicklung zu tun haben, die irgendwie dafür sorgen muss, dass die Medizin bezahlbar bleibt. Das heißt, Sie werden ohnehin in einen Prozess hineinlaufen, der Beschränkungen in der einen oder anderen Art irgendwie notwendig machen wird. Und dann ist eben die Frage, wie bekommen wir diese Situation am besten in den Griff? Ich bin mit Ihnen der Meinung, sicher nicht Survival of the Fittest, aber da, wo es geht, und ich habe die Felder skizziert, da kann der Wettbewerb sicherlich seinen Beitrag leisten, genauso wie gute Regulierung, die im Gesundheitswesen sicherlich auch ihren Platz hat.
Nächste Fragesteller ist Dr. Dirk Herting. Herr Herting ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Mülheim.
Herr Dr. Holter-Fördner, vielen Dank. Ich bin unvorbereitet, aber habe trotzdem zwei kleine Fragen, wenn ich das einfach mal ganz spontan stellen darf als niedergelassener Hausarzt. Einmal das Thema, Herr Dr. Mund, wo Sie gerade darauf eingegangen sind, das ist für uns Hausärzte manchmal eine ganz schwierige Sache. Man verordnet ein Medikament, von dem man überzeugt ist, ich sage natürlich jetzt keinen Namen, aber beispielsweise ein Cholesterinsenker oder ein Säureblocker, ein Protonenpumpenhemmer für den Magen. Und plötzlich ist eben genau das, was Sie gerade beschrieben haben, es kommt als Generikum auf den Markt und auch der Patient weiß ja, was er vorher bezahlt hat, insbesondere der privatversicherte Patient, der es in der Apotheke zahlt und erfährt dann den Preis, der praktisch ab dann zu bezahlen ist. Also das ist oft ein schwieriges Thema auch für uns in der Diskussion im Sprechzimmer mit dem Patienten. Die eine Sache und die andere Sache, die mir jetzt spontan einfällt als Frage, wie könnte man das regeln, dass, was man ja auch oft in der Presse liest, Abgabe der KV-Zulassung, dass wenn man jetzt vergleicht, wenn man jetzt eine KV-Zulassung hat wie ich und man versucht einfach im Alltag die Mischung zwischen gesetzlicher Patienten, Privatpatienten und sieht dann Praxen, die im Prinzip sich von der KV-Zulassung getrennt haben, die einfach viel Zeit haben pro Patient, die, sagen wir mal, auch vielleicht durch mehr Zeit auch etwas mehr Qualität bieten können. Wie könnte man dem entgegentreten? Also wie sehen Sie das Thema Diskussion, Abgabe der KV-Zulassung? Vielen Dank, bitte um Entschuldigung, es waren jetzt zwei spontane Fragen, weil ich unvorbereitet war. Danke, dass ich trotzdem fragen durfte.
Na, vielen Dank für die Fragen. Ich meine, es ist oft nicht einfach zu erklären, was bei Generika so passiert für Menschen, die damit nicht so vertraut sind. Aber ich glaube, wenn man das erklärt und sich vor Augen führt, was da passiert, dann ist das eben auch sehr verständlich. Patentschutz ist nun mal ein notwendiges, vielleicht sogar ein notwendiges Übel jeder Rechtsordnung, dass man gewisse Investitionen, dass man gewisse Innovationen überhaupt ermöglicht, dadurch, dass man im Anschluss an die erfolgreiche Innovation diesen Patentschutz hat und dass man einen Monopolpreis verdienen kann über eine gewisse Zeit hinweg, damit man überhaupt in die Lage versetzt wird, diese Form von Investitionen zu tätigen. Man muss ja sehen, wie viele wie viel Forschung ist überhaupt notwendig, damit es am Ende wirklich zu einem patentgeschützten Medikament kommt? Das ist ein sehr großer Aufwand, und ohne dieses Patent würde dieses ganze System nicht funktionieren. Gerade in der Medizin ist das natürlich auch besonders schwierig, weil wir es hier mit Preisen für Medikamente zu tun haben auf der einen Seite und möglicherweise vielleicht nicht unbedingt hier bei uns in Deutschland, aber doch in anderen Teilen dieser Welt mit Patienten, die sich diese Medikamente nicht leisten können. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass das wirklich ein Wettbewerbsproblem ist, weil ich sehe keine andere Lösung für dieses Problem, als diese Patente, diesen Patentschutz zu gewähren, wenn man die Investitionen tatsächlich möglich machen will. Und das muss man den Patienten vielleicht auch einfach erklären. Stichwort Zuwendung ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Abgabe der KV-Zulassung ist für uns wettbewerbsrechtlich nicht unbedingt ein Thema. Das ist eher ein Thema, das ich im Bereich des Sozialrechts sehe. Wir hatten mal mit dem Fall zu kämpfen, dass es ganze Gruppen von Ärzten gab, die damit drohten, die KV-Zulassung zurückzugeben unter bestimmten Umständen. Wir haben damals so ein bisschen dahin geguckt, ob wir es hier möglicherweise mit einer Absprache zu tun haben, die nicht im Sinne des GWB ist, aber das ist nicht der Fall, den Sie meinen natürlich. Ich glaube, das ist eher ein Problem des Gesundheitswesens insgesamt, dass die Ärzte eben darüber klagen, dass sie im Rahmen dessen, was gesetzlich geregelt sind, teilweise Mühe haben, über die Runden zu kommen. Und dass manch einer verleitet sein kann, seine KV-Zulassung zurückzugeben und es anderweitig zu versuchen im privaten Bereich. Aber nochmal, das ist nicht wirklich ein Wettbewerbsproblem, das ist meines Erachtens ein Problem, das muss im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse gelöst werden, so viel wie vielleicht eben die Bezahlung der Ärzte im Bereich der gesetzlichen Krankenkasse insgesamt dort gelöst werden muss. Und das ist ja nicht immer ganz einfach, wenn wir uns die Grabenkriege angucken, die hier teilweise im Rahmen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und überhaupt der Kassenärztlichen Vereinigungen geführt werden. Aber nochmal, das ist ein Problem, das ich eher dort verorten würde und weniger im Bereich des Wettbewerbsrechts.
Der nächste Fragesteller ist der stellvertretende Vorsitzende der Medizinischen Gesellschaft, Professor Dr. Markus.
Ja, lieber Andreas, vielen Dank für diesen Einblick, der einen ja manchmal etwas betrübt, was alles für Kartelle in unserer nächsten Welt existieren. Ein Kommentar und danach eine Frage. Aus meiner Sicht und eines Krankenhauschirurgen ist Wettbewerb für uns nichts Schlimmes, da haben wir gar keine Angst vor. Ich sehe ein Problem, dass Qualität aus meiner Sicht außerordentlich schwer messbar ist. Wenn wir über den Benzinpreis reden, wenn wir über Kartellabsprachen beim Einzelhandel reden, dann ist das aus meiner Sicht einfacher messbar als in der Medizin. Da geht es zwar an einer Stelle auch um Geld, aber an einer anderen Stelle geht es um Qualität. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass jeder, der diese Sektoren versucht zu messen mit Qualität, ich habe mich da wissenschaftlich mit auseinandergesetzt, das ist ein echtes Problem. Und Qualität ist, ich sage es mal aus meiner Sicht, kaum messbar. Meine Frage geht aber woanders hin. Wenn ich höre, dass es noch 4 Einzelhändler gibt, große, dass das Kartellamt da seit Jahren auf dem Weg ist. Wenn ich jetzt die Gesundheitsbranche sehe, ist das so, dass das Kartellamt da am Anfang steht, eines großen Feldes, was sie dann beackern wird? Also ich lese heute in einer Tageszeitung, gibt es einen Navigator für den Benzinpreis. Ist es so, dass das Kartellamt sich aufmachen wird, in der Gesundheitsbranche sehr viel intensiver nicht nur Fusionskontrolle zu beäugen, sondern auch tiefer einzudringen in den Wettbewerb, auch navigieren, so wie mit dem Benzinpreis? Ist das eine Idee des Kartellamtes?
Das würden wir uns sicherlich nicht anmaßen. Hier den großen Navigator zu spielen. Aber vielleicht fange ich mit der ersten Frage an. Qualität ist nicht messbar. Da ist das Gesundheitswesen natürlich nicht allein. Es ist nicht nur schwierig, die Qualität im Gesundheitswesen zu messen. Es ist überhaupt schwierig, ökonomisch Qualität von Dienstleistungen zu messen, die ich selbst nicht beurteilen kann. Das ist bei Anwälten nicht viel anders. Wenn ich einen Fall verliere vor Gericht, dann weiß ich in der Regel als Nichtanwalt auch nicht, ob ich diesen Fall verloren habe, weil mein Anwalt schlecht war, oder ob ich einfach von vornherein keine guten Karten in diesem Fall gehabt habe. Das sind Güter, bei denen die Qualität generell schwer messbar ist. Dafür gibt es aber im Gesundheitswesen eigentlich Hilfen, Navigatoren, und das sind oft die Hausärzte oder die niedergelassenen Ärzte, die natürlich in diese Form der Qualität schon einen anderen Einblick haben und die einem bei dieser Navigation auch helfen können und die auch mehr Gespür, die mehr Sinn und die einfach in diesem Thema besser drin sind und die deswegen sagen können, wo ist Qualität und wo ist nicht Qualität. Und darüber findet natürlich auch eine gewisse Steuerung von Patientenströmen statt. Und dem stellen sich die Krankenhäuser ja auch, indem sie versuchen, diese Qualität tatsächlich abzuliefern und diese Qualität zu leisten. Also insofern, ich gebe dir recht, schwer messbar, ja, aber auf der anderen Seite gibt es diese Hilfen, gerade im Gesundheitswesen, die dir eben vielleicht helfen, die richtige Qualität als Patient zu finden. Und wie gesagt, die Ärzte wissen ja in der Regel sehr gut, wo die Qualität gut ist und wo sie nicht so gut ist. Wir stehen in der Gesundheitspolitik auch nicht am Anfang. Das kann man wirklich nicht sagen. Die Rabattverträge, die unsere Vergabekammern überprüfen können, gibt es schon seit vielen Jahren. Hier haben wir inzwischen eine sehr etablierte Spruchpraxis, bestätigt durch das OLG, bestätigt durch das Bundesgerichtshof. Das ist beileibe nichts Neues. Dasselbe gilt für den Bereich Fusion von Krankenhäusern. Auch hier prüfen wir Fusionen seit vielen Jahren, wie gesagt, bestätigt durch den Bundesgerichtshof. Wir haben inzwischen weit über 100 Fusionen geprüft, sehr wenige untersagt. Es sind 4 oder 5 Untersagungen, glaube ich, insgesamt, die wir ausgesprochen haben. Aber auch hier nochmal gibt es eine jahrelange Spruchpraxis inzwischen. Da sind wir mit Sicherheit nicht am Anfang. Es gibt andere Bereiche, wo wir eben gestoppt worden sind. Ja, Fusionskontrolle bei gesetzlichen Krankenversicherungen haben wir durchgeführt. Ich sagte es schon, 20, 25 Fälle haben wir da geklärt. Auch da ist Erfahrung vorhanden. Und all diese Erfahrung zusammengenommen lässt mich eigentlich sagen, dass wir in diesem Bereich punktuell dort, wo wir konnten, gewirkt haben, aber uns nie dazu aufgeschwungen haben, dass wir sagen, wir wollen es jetzt so oder so haben. Das ist nicht unser Anliegen. Mit anderen Worten, wir designen Märkte nicht. Das ist ja so en vogue im Moment. Wir müssen Märkte designt werden. Ja, im Energiebereich ist da viel die Rede von. Das ist nicht unser Anliegen. Wir prüfen einfach nur, wo wirkt der Wettbewerb, wo ist er angemessen und wie lässt er sich an der Stelle von uns durchsetzen. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht mehr, aber wir wollen auch nicht weniger. Also das hat mit Navigation aus meiner Sicht relativ wenig zu tun. Und im Übrigen vielleicht auch nochmal der Hinweis, das, was wir machen, ist auch nicht irgendwie, ist nicht einzigartig. Es gibt inzwischen keine ernstzunehmende Wettbewerbsbehörde weltweit mehr, die sich nicht zum Beispiel mit der Fusion von Krankenhäusern beschäftigt. Das ist in den meisten Industrieländern inzwischen gang und gäbe. Und nochmal, wenn man sich anguckt, wie sich dieser Markt über die Jahre entwickelt hat und wie stark die Konzentrationstendenzen hier teilweise sind, dann ist das sicherlich ein Bereich, wo man regional sehr genau hingucken muss, was passiert da, welche Krankenhäuser gibt es dort noch. Und was muss man dort an dieser Stelle tun, um den Wettbewerb, den Qualitätswettbewerb zwischen diesen Krankenhäusern auch zu erhalten? Also ich glaube, das ist eine durchführbare Mission. Und wie gesagt, wir stehen da auch nicht am Anfang, sondern inzwischen gibt es eine eingeübte Praxis, die auch teilweise sicherlich ganz segensreich gewirkt hat.
Da Herr Bund ja schon darauf hingewiesen hat, dass es bei der Rechtsprechung bei Anwälten ein ähnliches Problem gibt, trösten wir uns immer selber mit, ich wehre mich immer dagegen, dass gesagt wird, guter Rat ist teuer, und sage mir, nein, schlechter Rat ist teuer. Herr Ilgen, ist richtig? Dann habe ich das gegen das Licht erkannt.
Im mittleren Block.
Herr Präsident Mundt, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mehrfach den Begriff Rabattverträge angesprochen haben. Das ist offensichtlich, also wenigstens aus meiner beruflichen Praxis, dass eins der höchsten Geheimnisse, die wir in der Republik haben, wir haben in großen Bereichen des Gesundheitswesens absolute Transparenz, was Aufschlagsätze auf Arzneimittel anbelangt, was die Gewinnspannen des Großhandels anbelangt, die Abgabepreise der Industrie an den Großhandel, die Abrechnungspunkte der Ärzte etc. pp. Das große Geheimnis ist, was bringen die Rabattverträge und wie groß sind die Ersparnisse zum Nutzen der Allgemeinheit, sprich der Versicherten? Ist Ihr Amt damit beschäftigt, auch hier Zahlen zu erheben, die vielleicht auch mal veröffentlicht werden? Die Heilberufler wären sehr daran interessiert.
Ja, das wäre schön, wenn wir das täten. Jede Wettbewerbsbehörde sucht eigentlich immer nach Möglichkeiten, ihre Arbeit möglichst positiv darzustellen. Und das wäre natürlich eine wunderbare Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, wie segensreich diese Ausschreibung in Heller und Pfennig wirkt. Nein, das machen wir nicht, das können wir auch gar nicht. Wir haben bei uns im Bundeskartellamt 3 Vergabekammern, die sind damit beschäftigt zu überprüfen, ob diese Rabattverträge korrekt ausgeschrieben worden sind oder ob es Fehler bei der Ausschreibung gegeben hat. Wir machen nicht mehr und nicht weniger. Aber wir befassen uns nicht damit, wie stark die Preise für die entsprechenden Heil- und Hilfsmittel durch diese Rabattverträge runtergegangen sind. Wir haben, ich habe es schon mal ganz kurz erwähnt, in dem Zusammenhang inzwischen auch noch eine andere Aufgabe. Wir achten auch darauf, dass sich die gesetzlichen Krankenversicherungen bei der Ausschreibung nicht zu stark zusammentun, also dass sie ihre Nachfrage nicht zu stark bündeln. Ich habe es schon erwähnt, die AOK mit ihren 40% Marktanteil. Wenn wir hier eine zu starke Bündelung hätten der Nachfrage gemacht, würden wir befürchten, dass wir auf der Angebotsseite, also bei denen, die die Heil- und Hilfsmittel zur Verfügung stellen, auf mittlere Sicht ebenfalls eine Oligopolisierung bekommen würden, mithin, dass die kleinen, mittleren Unternehmen bei einer zu hohen Nachfragemacht der gesetzlichen Krankenversicherung einfach sang- und klanglos, weil sie mit den Großen nicht mehr mithalten könnten, aus dem Markt ausscheiden würden. Das heißt, wir hätten durch die Rabattverträge kurzfristig eine Kostendämpfung, mittel- bis langfristig wäre es mit den schönen Preisen aber vorbei, weil am Ende den wenigen großen gesetzlichen Krankenversicherungen wenige große Anbieter gegenüberstehen und dann haben wir im Grunde nicht viel gewonnen. Also wir müssen hier sehr sehen, dass wir die kurz- und die langfristige Perspektive im Auge haben. Da achten wir auch drauf, dass es hier nicht zu einer Bündelung von Marktmacht kommt in einer Art und Weise, die gegen das Wettbewerbsrecht verstößt. Mit anderen Worten, wir gucken darauf, dass hier nicht mehr Marktmacht als 15% in dem jeweiligen Markt gebündelt wird. Aber nochmal, das in Heller und Pfennig nachzuhalten, die gesetzlichen Krankenkassen veröffentlichen da immer wieder Zahlen. Ich habe die hier jetzt nicht präsent, aber ich glaube, die Einsparungen, die zumindest von den gesetzlichen Krankenkassen angegeben werden, sind ganz erheblich. Aber vielleicht nochmal der Punkt, ich selber würde mir manchmal wünschen, dass man hier nicht nur auf den Preis achtet, sondern dass man wirklich guckt, wer ist der wirtschaftlich beste Anbieter. Das würde vielleicht dann auch der Qualität zu noch etwas mehr Geltung verhelfen.
Ja, sind Sie bitte so freundlich, wenn Sie wollen, sagen Sie Ihren Namen und vielleicht, wenn Sie mögen, Ihren beruflichen Hintergrund. Nein, Sie waren eins danach. Kannst du einmal da hochgehen?
Ja, guten Abend. Mein Name ist Jürgen Peters. Ich bin Universitätsprofessor hier am Uniklinikum. Und ich möchte doch einmal, da die Diskussion da eigentlich kaum drauf eingeht, abheben auf den ethischen Aspekt. Das Thema war ja, wie viel Markt verträgt Gesundheit? Und das hat etwas Besonderes herausgehoben, nämlich eben die Frage, ob Gesundheit als ein sehr wichtiges, auch mit ethischen Prinzipien belegtes Gut, dem Wettbewerb unterliegen kann. Das haben wir bis jetzt nicht diskutiert und ich würde da insofern um einen Kommentar bitten. Der zweite Punkt ist, jede wirtschaftliche Betrachtung geht ja davon aus, dass alle Marktteilnehmer die gleichen Voraussetzungen haben. Das ist aber nicht der Fall. Gehen Sie von einerseits Unikliniken aus, mit der Ausbildung, die Sie treffen müssen, Vorhaltung und so weiter, und nehmen Sie antipodisch dazu private Krankenhausträger, die ihren Aktionären 16% liefern müssen am Ende des Jahres. Wie lösen Sie das auf?
Ich habe versucht, zu Ihrer ersten etwas philosophischen Frage eine sehr differenzierte Antwort zu geben. Natürlich kann man den Gesundheitsbereich nicht einfach wettbewerblich organisieren. Dafür haben wir eine zu große Asymmetrie bei den Marktteilnehmern. Sie können nicht den Patienten einfach so dem Wettbewerb ausliefern. Das beginnt bei der Frage, findet er dann eine Krankenkasse? Stellen sich ganz viele Fragen. Deswegen würde ich immer differenziert darauf antworten, der Gesundheitsmarkt ist sicherlich nicht per se und in Gänze wettbewerblich organisierbar. Das schließt sich aus. Aber wenn wir dafür Sorge tragen wollen und wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass die Gesundheit bezahlbar bleibt und zwar für alle bezahlbar bleibt, dann werden wir über Mechanismen nachdenken müssen, wie wir das herstellen. Dieser Frage muss sich ja jeder stellen. Es hat ja wenig Sinn von Ökonomisierung, das hat schon per se so einen negativen Beigeschmack, von Ökonomisierung zu sprechen, wenn man sagt, wir können versuchen, die Kosten des Gesundheitswesens über den Wettbewerb in den Griff zu kriegen und dieses Wort Ökonomisierung einfach wegzulassen, wenn andere sagen, nein, das geht nicht über Wettbewerb, das kriege ich nur über Regulierung hin, das heißt nur über staatliche Entscheidungen letzten Endes. Beides, egal wie Sie es machen, über Wettbewerb oder über Regulierung, folgt ganz stark einer gewissen Ökonomisierung mit dem Ziel, die Gesundheit bezahlbar zu halten. Die Frage ist doch letzten Endes gar nicht, kommt die Ökonomisierung oder kommt sie nicht? Jeder, der hier im Saal ist, und hier sind ja ganz viele aus dem Medizinbereich, weiß doch, dass die Ökonomisierung längst da ist. Die Frage ist doch heute nur noch, wie kriege ich sie am besten in den Griff? Wir reden nicht mehr über das Ob, wir reden über das Wie. Und dieses Schlagwort Ökonomisierung gilt eben für beide Wies, für Regulierung genauso wie für Wettbewerb. Deswegen finde ich diesen Ansatz, ehrlich gesagt, nicht so ganz richtig und auch nicht nachvollziehbar. Egal, wie Sie es machen, wir müssen versuchen, eine gerechte Lösung hinzukriegen, die das Gesundheitswesen instand versetzt, möglichst allen Menschen eine gleiche und gute Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen. Nochmal, ob Sie das über Wettbewerb machen oder ob Sie es über Regulierung machen, den Fragen der Bezahlbarkeit werden Sie sich bei der Bedienung beider Hebel genauso stellen müssen wie bei der Bedienung eines anderen Hebels. Also insofern Ökonomisierung ja, wird kommen, aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Dass alle Marktteilnehmer gleiche Voraussetzungen haben müssen, auch das ist aus meiner Sicht eben eine typische Wettbewerbsfrage. Wenn es darum geht, den Patienten eine möglichst gute Versorgung zur Verfügung zu stellen, dann ist dem Patienten aus meiner Sicht weniger wichtig, ich habe das eben schon mal angedeutet, ob er in einem kirchlichen Krankenhaus liegt, ob er in einem kommunalen, in einem öffentlich-rechtlichen Krankenhaus oder in einem privaten Krankenhaus liegt. Wir werden die Struktur in diesem Bereich sicherlich ein Stück weit danach ausrichten müssen, welche Träger am Ende, welche Krankenhäuser am Ende die beste Versorgung abliefern. Und da ist auch ein Stück Wettbewerb mit drin in meinen Augen. Wenn es dann dazu kommt, dass der eine oder andere hier die Nase vielleicht mal ein bisschen weiter vorn hat, dann ist das, glaube ich, ein Umstand, den wir hinnehmen müssen. Den werden wir, ich sage es nochmal, auch hinnehmen müssen, wenn wir auf Wettbewerb verzichten und lediglich auf Regulierung setzen. Auch dann werden wir Krankenhäuser haben, die unterschiedliche Ausgangssituationen haben, die unterschiedliche Stärken haben und die unterschiedliche Schwächen haben. Und ich glaube, dass gerade das ein Bereich ist, der dem Wettbewerb eigentlich gut zugänglich ist und vielleicht hier auch für eine Lenkungsfunktion sorgt am Ende des Tages, dass die Krankenhäuser eben gerade ihre Stärken ausspielen und eine gute Versorgung zur Verfügung stellen und dass andere Krankenhäuser andere Stärken haben und diese ausspielen und am Ende steht hoffentlich eine gute Leistung in bestimmten Krankenhäusern zu einem niedrigen Preis. Das ist eigentlich das Ziel.
Meine Damen und Herren, ich habe noch 6 Wortmeldungen, da würde ich es gerne bei belassen. Und die nächste ist jetzt vorne auf der rechten Seite. Ja, bitte.
Ja, mein Name ist Hülskamp, ich bin Arzt und bin Mitglied im Vorstand der Ärztekammer Nordrhein und gleichzeitig auch noch im Marburger Bund. Ich sehe das nicht so gerne, dass immer nur vom Markt gesprochen wird, das muss ich wirklich sagen. Wir in der Kammer sehen das doch teilweise etwas differenzierter und anders. Unser vor einem Jahr verstorbener Präsident hat uns mitgegeben, und das war so sein Vermächtnis, wir Ärzte sind keine Verkäufer und unsere Patienten sind keine Kunden. Das möchte ich ganz klar hinstellen. Das hat sich leider etwas in der Wortwahl und so weiter in unseren Worten so eingebürgert, aber das stimmt trotzdem nicht. Sie haben eben Herrn Montgomery, Herrn Professor Montgomery angesprochen. Er hat vor kurzem gesagt, finanzielle Bonusvereinbarungen in Chefarztverträgen gefährden die Patientenversorgung und widersprechen dem ärztlichen Berufsethos. Wie sehen Sie unter dem Aspekt Bonuszahlungen, die für Patienten zahlen, für Operationszahlen, für Erlöse in einer Abteilung gezahlt werden? Als, ja, vielleicht ist es nicht so ganz passend, aber dennoch sage ich es, die Geschichte, die in Göttingen gelaufen ist mit dem Transplantationsmediziner, der letztendlich mit 1.500 € pro Fall belohnt wurde und in der kurzen Zeit eine Transplantationsklinik für Lebertransplantationen von innerhalb eines Jahres von, glaube ich, 6 Fällen auf 56 gehoben hat, sollte dafür Beispiel sein. Menge allein und vor allen Dingen solche Dinge können nicht zur Qualität führen. Ich glaube, wenn wir überhaupt Zielvereinbarungen haben in Chefarztverträgen, dann muss doch Qualität angesprochen werden. Und Qualität kann man schon messen, zum Beispiel am Antibiotikaverbrauch, am Verbrauch von Blutkonserven, am Entlassen, wie werden Patienten entlassen, wie werden einweisende Ärzte mit Briefen verseucht. Das ist, glaube ich, etwas, was wir, das können wir ausloben und dafür kann man Boni zahlen und Prämien zahlen, aber nicht für Anzahl von Patienten, Anzahl von lukrativen Operationen und vom Ergebnis einer Abteilung.
Ich glaube, das ist ein typischer Fall ist, wo eigentlich eine stringente Aufsicht gefordert ist. Das ist ein Bereich, wo es möglicherweise Auswüchse gibt. Ich kenne das Problem mit den Boni für Chefärzte. Aber das ist auch ein Bereich, wo ich sagen würde, den muss sich eine Aufsicht ansehen und hier muss man gucken, ob man dem entgegenwirken muss. Ich maße mir da gar nicht an, jetzt ein Urteil zu fällen. Möglicherweise ist genau das ein Bereich, wo Wettbewerb nicht dahin führt, wo er eigentlich führen soll. Aber nochmal, Sie müssen immer gucken, wo geht Wettbewerb und wo geht Wettbewerb nicht. Und daraus, dass Sie dann einen Bereich identifizieren, wo er vielleicht nicht funktioniert, können Sie nicht ableiten, dass er für das ganze System nicht funktioniert. Das ist eben der Fehler. Das ist eine differenzierte Betrachtung. Sie müssen sich jeden Handlungsstrang angucken und gucken, passt es hier oder passt es nicht. Das ist das, was ich versucht habe klarzumachen. Wenn es nicht passt, kann das System eben nicht reagieren oder es reagiert falsch. Und dann haben Sie Effekte, dann haben Sie Folgen, die Sie so nicht gewollt haben. So, und das sind möglicherweise eben Bereiche, wo Sie eine sehr stringente Aufsicht brauchen und wo eine sehr stringente Aufsicht darüber wachen muss, ob bestimmte Handlungen einfach zu Fehlentwicklungen führen.
Von Rohr, kein Mediziner, sondern Jurist, insofern also verhältnismäßig unverdächtig heute Abend. Lieber Mund, Sie sind zuständig als Bundeskartellamt für Deutschland, aber Sie schauen natürlich über die Grenzen und haben in einem Nebensatz in der Beantwortung einer Frage Holland kurz erwähnt im Blick auf die Liberalisierung oder auf die Öffnung für den Wettbewerb der Krankenkassen. Wenn Sie sich das europäische Szenario ansehen, gibt es ein Land oder gibt es Länder, die in der Öffnung ihrer Medizinmärkte für den Wettbewerb weiter voran sind als Deutschland? Und kann man aus deren Erfahrungen etwas ableiten?
Ja, Herr von Rohr, vielen Dank. Ein alter Kartellrechtler, ausgewiesener Kartellrechtler im Übrigen. Herr von Rohr, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Sie keine zwei Länder in irgendeiner Form miteinander vergleichen können. Sozialsysteme, das gilt nicht nur für die Krankenversicherung, das gilt genauso für die Alterssicherung, das gilt genauso für die Berufsunfähigkeitsabsicherung, sind samt und sonders gewachsene Systeme. Ihre Finanzierung ist immer völlig unterschiedlich. Sie folgen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Sie sind ganz anders verwoben in der Bevölkerung. Das ist aus meiner Sicht schlicht nicht vergleichbar. Wenn Sie mal Deutschland nehmen und die Implementierung der sozialen Sicherungssysteme Ende des 19. Jahrhunderts, hat man ja manchmal den Eindruck, wenn Sie sich Deutschland angucken, der einzig wirklich rote Faden, den wir in Deutschland haben, ist eigentlich die Sozialversicherung. Die gibt es nämlich seitdem und ist immer weiter fortentwickelt worden und ist wie ein, ja, fast wie ein Gerüst in mancherlei Hinsicht. Und das haben Sie in anderen Ländern teilweise ähnlich. Ich würde nicht sagen, dass das eine Land der andere weiter fortgeschritten ist als das andere. Nehmen Sie die USA, die sind sicherlich da weiter fortgeschritten, was die Implementierung von Wettbewerb in dem Bereich betrifft, aber ich glaube, da will hier wirklich niemand hin, mich eingeschlossen. Ja? Deswegen, diese Vergleiche halte ich nicht für zielführend, weil die Systeme so unterschiedlich sind, dass sie auch Verwerfungen haben in diesem System, die wir sicherlich nicht haben wollen hier. Also deswegen müssten Sie auch in jedem System für sich genau hingucken, was geht nicht, wo wollen wir hin, wo wollen wir nicht hin. Aus diesem Grund würde ich diese Vergleiche eigentlich ablehnen, zumal sie eher schaden aus meiner Sicht, wenn Sie Wettbewerb implementieren wollen. Wenn ich hier die USA erwähne, dann geht schon so ein gewisses Raunen durch den Saal. Das ist natürlich dann ganz schnell auch ein Beispiel dafür, dass Wettbewerb in einer Art und Weise wirken kann, wie wir das hier für uns sicherlich nicht haben wollen und dass damit Wettbewerb per se nicht gut ist. Und genau da will ich eben nicht hin. Was ich ja eigentlich möchte, ist den Blick dafür zu öffnen, dass er manchmal passt und manchmal eben nicht. Deswegen finde ich die Vergleiche nicht zielführend.
Die nächste Wortmeldung war, glaube ich, bei Ihnen.
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht verdächtig, Eckhard Nagel im Universitätsklinikum als Arzt. Meine Frage, Herr Mundt, ist von Ihnen dargestellt worden und sehr nachvollziehbar, welchen Stellenwert der Wettbewerb hat, welchen Stellenwert der Markt hat. Und Sie haben auch ganz deutlich gemacht, dass letztlich im Gesundheitswesen da relativ wenig von übrig ist, einfach weil die Grundstruktur und die Organisationsweise in einem solidarisch finanzierten Gesundheitswesen einfach eine andere Situation ergibt. Sie haben vom Zoo gesprochen, der sozusagen, in dem alles funktioniert und in dem man sich letztendlich von Ihrer Seite aus nicht bewegen kann. Sie haben auch gesagt, dass dort, wo Solidarität waltet, letztendlich das Bundeskartellamt nichts zu suchen hat. So habe ich es jedenfalls verstanden. Wenn Sie dann zum Punkt kommen, dann ist es so, dass letztendlich die Krankenhausfusion oder die Rabattverträge von Ihnen genannt worden sind als Möglichkeit für das Bundeskartellamt einzuwirken. Rabattverträge sind angesprochen worden. Wir haben gerade die Situation mit den Impfprodukten, die vom Markt genommen werden müssen. Da kommt ein gravierendes Problem, nämlich der Sicherstellungsauftrag. Das gilt auch für die Frage, wenn Sie zwei Krankenhäuser haben, die fusionieren wollen. Sie haben immer gesetzliche Rahmenbedingungen davor, die unter Umständen Ihre Handlungsweisen einschränken. Was ist also tatsächlich der konkrete Beitrag, den das Bundeskartellamt wirklich leisten kann? Denn ehrlich gestanden, bei all Ihren nachvollziehbaren Ausführungen, ich habe nicht erkennen können, dass das Gesundheitswesen am Bundeskartellamt genesen kann. Jedenfalls habe ich es zumindest noch nicht verstanden.
Also, dass das Gesundheitswesen am Bundeskartellamt genesen kann, das ist auch eine große Aufgabe, mit Verlaub. Da haben sich ja schon ganz andere versucht. Das Thema Rabattverträge ist vielleicht gar kein so schlechtes Beispiel. Dieser Tage habe ich in der Zeitung gelesen, dass diese Rabattverträge in diesem Bereich nicht so tunlich seien. Und eine Kasse hat verlauten lassen, es wäre eben doch nicht richtig, wenn man immer den billigsten nimmt. Nochmal, ich will ja nicht drauf rumreiten, ja, aber das sagt auch niemand, dass man immer den billigsten nehmen muss. Ja. Man muss den wirtschaftlichsten nehmen. Und wenn man das ernst nimmt, wenn man das wirklich ernst nimmt, dass man den wirtschaftlichsten nimmt, dann kriegt man einen Lieferanten, ich mache es mal ganz plastisch, ich höre immer von den Windeln für alte Menschen, die eigentlich gar nicht funktionieren, weil sie undicht sind und weil sie schlecht sind. Da ist dann der billigste genommen worden, aber es ist nicht der wirtschaftlichste, weil eine Qualität abgeliefert worden ist, die gar keine Qualität ist. Das ist gar nichts. Eine Windel, die nicht dicht ist, die braucht niemand. Ja? Absolut niemand. Wenn Sie hier sich so verhalten, wie das Vergaberecht es eigentlich vorsieht, dann haben Sie am Ende des Tages aufgrund der Rabattverträge eine funktionierende Windel für alte Menschen zum bestmöglichen Preis. Das ist das. Ganz kleiner Punkt. Das ist der ganz kleine Punkt, wo das Bundeskartellamt vielleicht manchmal segensreich einwirken kann, wenn wir solche Rabattverträge bei uns überprüfen und der Auffassung sind, dass hier vielleicht der nicht geeignete Lieferant zum Zuge gekommen ist, dass hier Verfahrensfehler gemacht worden sind. Mir ist nun völlig klar, dass das Gesundheitswesen daran nicht genesen wird. Ja? Aber mit Verlaub, das Gesundheitswesen ist auch an den ganz vielen Eingriffen über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch nicht genesen. Das ist immer Work in Progress. Das bleibt es auch. Was ich nur sage ist, man sollte den Wettbewerb dabei nicht rauslassen. Man sollte ihn nicht außen vor lassen. Er kann an Punkten seinen Beitrag leisten, gute Dienstleistungen zu einem guten Preis zu bekommen. Und ich will es nochmal sagen, gerade am Beispiel der gesetzlichen Krankenkassen. Was wird da alles über Effizienzen geredet? Ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Gesetzliche Krankenkassen werden dann am effizientesten, wenn sie wirklich im Wettbewerb zueinander stehen und wenn sie die Regeln des Wettbewerbs auch einhalten müssen. Auch das ist sicherlich nicht unser Beitrag zur kompletten Genesung des deutschen Gesundheitswesens. Aber es ist zumindest mal ein ziemlich guter Anfang, wenn Sie Krankenkassen haben, die aufgrund des Wettbewerbs wirklich dazu verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass sie effiziente Verwaltungsstrukturen haben und dass sie die Leistung gegenüber dem Patienten mit möglichst geringem Aufwand erbringen. All das sind kleine Schritte, das sind alles kleine Punkte, aber in der Summe kann das alles dazu beitragen, dass wir die Probleme, die wir ja ohnehin bekommen im Gesundheitswesen durch demografische Entwicklung, durch den technischen Fortschritt, dass wir die in den Griff kriegen.
So, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung bei Ihnen. Herrn Professor Nagel hatte ich in der dritten Reihe gesucht. Sie waren mir abhandengekommen.
Mein Name ist Hartwig, ehemals Geschäftsführer eines Krankenhauses. Herr Mund, Sie hatten mehrmals das Thema Zusammenarbeit der Krankenkassen erwähnt, innerhalb der Spielwiese, so was Sie sagten, dürfen Sie das problemlos? Ich wollte gerne mal die Frage darauf richten, wie es jetzt mit der Zusammenarbeit der Krankenhäuser denn ist. In den Krankenhausgesetzen fast aller Länder steht das Stichwort Zusammenarbeit drin. In NRW explizit gibt es einen eigenen Paragraphen, die Krankenhäuser sind zur Zusammenarbeit verpflichtet, zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, das Stichwort Wettbewerb kommt da gar nicht vor. Jetzt habe ich in meinem Krankenhaus, gut im Ruhestand, eine Abteilung, der es nicht so gut geht. Setze ich mich mit dem Kollegen eines anderen Krankenhauses zusammen und sage, du kriegst meine schlecht laufende Abteilung. Dafür gibst du die bei dir schlecht läuft, die nehme ich dann. Da sagt das, die Krankenkassen sagen prima, Gesundheitsministerium sagt auch prima. Es innerhalb des SGB 11 ist das nun Zoo SGB 11. Wo ist das für Sie etwas, was das Kartellrecht betrifft?
Also ich hätte es jetzt ungern, wenn sich das mit dem Zoo so fortsetzt. Ich wollte eigentlich nur klar machen, dass es sich um einen umzäunten Bereich handelt. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich möchte jetzt ungern morgen lesen, ich hätte die GKV oder überhaupt das SGB 5 mit einem Zoo verglichen. Ich meine nur die Umzäunung. Sie wissen, dass die Beurteilung von Fusionen von Krankenhäusern oft nicht ganz einfach ist. Das ist auch politisch oft nicht ganz einfach. Das wissen wir ja auch. Es gibt Krankenhäuser, gerade kommunale Krankenhäuser, da hängt auch das Herz der Bürger dran. Da gibt es auch konfessionelle Häuser. Ist alles nicht so einfach, will ich sagen, in diesem Bereich. Wir haben da eine gefestigte Rechtsprechung, wir haben da eine eingeübte Praxis, die mag mancherorts auch als relativ streng erachtet werden. Was wir aber im Gegenzug haben, ist, dass wir bei Kooperationen von Krankenhäusern eigentlich immer versucht haben, alles das zuzulassen im Rahmen des rechtlich Möglichen, was irgendwie geht. Und ich persönlich kann mich an keine Kooperation erinnern, die am Bundeskartellamt in irgendeiner Weise gescheitert wäre. Es ist im Gegenteil so, dass viele Krankenhäuser, große Krankenhäuser, die mit uns auch über die Zeit eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, auch mit den Mitarbeitern im Kartellamt, die mit diesen Fällen betraut sind, dass hier eigentlich über die Zeit teilweise ein ganz gutes Vertrauensverhältnis entwickelt worden ist, in einer Art und Weise, dass diese Krankenhäuser im Vorfeld zu uns kommen und sagen, was geht, was geht vielleicht nicht mehr. Und dass wir hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und dass wir auch den Krankenhäusern wirklich sagen, wie weit sie gehen können und vielleicht auch manchmal Punkte aufzeigen, wo es nicht geht. Aber nochmal, dass eine Kooperation in einem Punkt mal grundsätzlich am Bundeskartellamt gescheitert wäre, daran kann ich mich mit Verlaub nicht erinnern. Und man soll natürlich nie, nie sagen, aber ich sehe das auch in der Zukunft nicht, weil auch hier natürlich eine gewisse Praxis Platz gegriffen hat, weil wir hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und weil wir hier eine große Rechtssicherheit haben inzwischen, die sich eben auch segensreich auswirkt.
Meine Damen und Herren, lieber Herr Mund, wer gekommen ist, aus Freude sich mit Ihnen zu streiten, muss ich sagen, Sie sind erschreckend sachlich plausibel und überzeugend. Also die richtige Freude. Die richtige Freude, Sie niederzufinden, kommt nicht so auf. Ich bedanke mich, ich glaube, im Namen aller auch Gäste heute Abend für einen ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen und kurzweiligen Abend. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und danke Ihnen für das, was Sie vertreten haben und wie Sie es vertreten haben. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich, dass Sie Gäste der medizinischen Gesellschaft waren. Ich glaube, Sie hatten hier eine heimliche Mehrheit. Ich danke, dass Sie das Forum besucht haben. Ich lade Sie gerne ein, mit uns ein bisschen noch vorne bei alkoholischem oder wenn Sie wirklich überzeugter Mediziner sind, nicht alkoholischem zu bleiben. Mir bleibt als Letztes Ihnen zu danken, dass Sie da waren, einen schönen Abend zu wünschen und hinzuweisen auf die nächste Veranstaltung des Politischen Forums Ruhr, dann wieder in der Philharmonie. Unser Gast wird dann der Bundesminister der Verteidigung, Thomas de Maizière, sein. Schönen Abend, danke Ihnen.